zerbrochen. Und noch im Fliehen wandte er zurück den Blick, als ob die Angst in seinem Rücken nach ihm folgte. Edmund Spenser. So standen die Dinge bei Einbruch der Dunkelheit. Lord Asriel schritt in seinem diamantenen Turm auf und ab. Seine ganze Aufmerksamkeit galt dem kleinen Wesen neben dem Magnetsteinresonator. Alle anderen Berichte mussten warten, nur die Nachrichten waren wichtig, die aus dem kleinen, viereckigen Stein unter der Lampe kamen. König Orgunwe saß in der Kabine seines Gyropters und überlegte fieberhaft, wie er den Plänen des geistlichen Disziplinargerichts begegnen konnte, von denen er soeben durch den Gallivespier in seiner Flugmaschine erfahren hatte. Der Navigator kritzelte einige Zahlen auf einen Zettel und reichte den Zettel dem Piloten. Geschwindigkeit spielte jetzt die alles entscheidende Rolle. Wer mit seinen Truppen zuerst landete, würde im Vorteil sein. Die Gyropter flogen schneller als die Zeppeline, aber sie lagen immer noch ein gutes Stück zurück. In den Zeppelinen des geistlichen Disziplinargerichts legten die Schweizer Gardisten letzte Hand an ihre Ausrüstung. Ihre Armbrüste vermochten noch auf 500 Meter tödlich zu treffen, und ein Schütze konnte 15 Mal pro Minute laden und feuern. Spiralblätter aus Horn verliehen den Bolzen einen Drall und machten die Waffe so zielgenau wie ein Gewehr. Außerdem verursachte sie keinen Lärm, in dieser Situation ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Mrs. Carter lag wach am Eingang der Höhle. Der goldene Affe rumorte hinter ihr übel gelaunt und enttäuscht. Die Fledermäuse hatten die Höhle bei Einbruch der Nacht verlassen und jetzt hatte er niemanden mehr, den er foltern konnte. Ruhelos schlich der Affe neben Mrs. Carters Schlafsack auf und ab. Gelegentlich zerquetschte er zwischen zwei kleinen, schweligen Fingern ein Glühwürmchen, das sich in die Höhle verirrt hatte, und schmierte es als leuchtenden Streifen auf einen Stein. Lyra schwitzte und kam ebenfalls nicht zur Ruhe, doch der Trank, den ihre Mutter ihr vor einer Stunde gewaltsam eingeflößt hatte, hatte sie in tiefen Schlaf versetzt. Das Mädchen träumte einen Traum, der es schon lange beschäftigte und jetzt zurückgekehrt war. Gelegentlich wimmerte Lyra leise vor Mitgefühl oder Empörung, oder sie begehrte im Schlaf wild auf. Pantalaimon knirschte dann teilnahmsvoll mit seinen Iltis-Zähnen. Nicht weit von ihnen entfernt näherten sich unter dem vom Sturm geschüttelten Pinien Will und Arma der Höhle. Der Junge hatte Arma erklären wollen, was er beabsichtigte, doch Armas Dämon hatte den Engel nicht verstanden und als Will ein Fenster in die Luft geschnitten und ihr eine fremde Welt gezeigt hatte, war sie vor Angst fast ohnmächtig geworden. Er hatte sich behutsam bewegen und ganz ruhig auf sie einreden müssen, damit das Mädchen nicht vor ihm davonrannte. Auch weigerte sie sich, ihm das Pulver zu geben oder ihm zu erklären, wie man es verwendete. Zuletzt hatte er einfach gesagt, sie solle ihm ganz leise folgen und gehofft, dass sie ihm gehorchte. Jorek hatte sich etwas weiter weg in voller Rüstung aufgebaut, um die Soldaten der Zeppelin-Flotte aufzuhalten. Will sollte genügend Zeit für sein Vorhaben bleiben, aber weder er noch der Junge wussten, dass auch Lord Asriels Streitmacht bald eintreffen würde. Von Zeit zu Zeit drang mit dem Wind ein fernes Knattern an sein Ohr. Jarek wusste zwar, wie Zeppelinmotoren klangen, aber einen Gyropter hatte er noch nie gehört und konnte deshalb mit dem Geräusch nichts anfangen. Baltamus hätte es den beiden sagen können, doch jetzt, da sie Lyra gefunden hatten, zog er sich zunehmend in sich und seinen Kummer zurück. Will machte sich Sorgen um ihn. Der Engel verhielt sich wortkarg, abwesend und mürrisch, und das wiederum machte die Verständigung mit Arma noch schwerer. Will blieb stehen und sagte nach oben gewandt, »Baltamus, bist du da?« »Ja«, antwortete der Engel tonlos. »Bitte bleib bei mir, Baltamus, bleib in der Nähe und warne mich, wenn Gefahr droht. Ich brauche dich.« »Noch habe ich dich nicht verlassen«, erwiderte der Engel. Mehr war nicht aus ihm herauszubringen. Hoch über ihnen ritten Tialis und Salmakia durch die stürmische Dämmerung und suchten die Höhle im Tal. Die Libellen folgten präzise ihren Befehlen. doch setzte die Kälte ihnen zu, und der Sturm warf sie gefährlich hin und her. Die Reiter gingen nach unten in den Schutz der Bäume, flogen von Ast zu Ast und versuchten, sich in der Dunkelheit zurechtzufinden. Will und Amar schlichen im unruhigen Licht des Mondes dicht an die Höhle zu einer Stelle, an der sie vom Eingang aus nicht gesehen werden konnten. Am Weg stand ein dicht belaubter Busch, und hinter ihm schnitt Will ein Fenster in die Luft. Die einzige Welt, die er auf derselben Höhe finden konnte, war eine kahle, steinige Ebene. Grell schien dort der Mond vom sternenklaren Himmel auf den kalkweißen Boden herunter, über den kleine Insekten krochen. Ihr Zirpen und Sirren war das einzige Geräusch weit und breit, ansonsten herrschte tiefe Stille. Amar stieg ihm hinterher und bewegte ununterbrochen Finger und Daumen, um sich vor den Teufeln zu schützen, die diesen schrecklichen Ort sicher heimsuchten. Ihr Dämon passte sich sofort der Gegend an und trippelte in Gestalt einer Eidechse über die Steine. Doch nun stellte sich ihnen ein neues Problem. Der Mond auf den bleichen Steinen würde wie eine Laterne durch das Fenster leuchten, das Will in Mrs. Carters Höhle öffnen wollte. Er musste das Fenster also so rasch wie möglich öffnen, Lyra hindurchziehen und es dann sofort wieder schließen. Aufwecken würde er sie sicherheitshalber erst in dieser Welt. Der Junge blieb stehen. »Wir müssen schnell und leise sein«, erklärte er Amar. »Keinen Ton, nicht einmal ein Flüstern.« Das Hirtenmädchen nickte ängstlich. Das kleine Päckchen mit dem Pulver hatte sie in die Brusttasche gesteckt. Ein Dutzend Male hatte sie sich schon vergewissert, dass es noch dort war. Amar und ihr Dämon hatten die nötigen Handgriffe so oft geprobt, dass sie sicher war, sie auch in völliger Dunkelheit ausführen zu können. Die beiden kletterten über die Steine. Sorgfältig maß Will die Entfernung, bis er das Gefühl hatte, dass sie jetzt im hinteren Teil der Höhle angelangt waren. Er nahm das Messer und schnitt ein kleines Guckloch in die Luft, nicht größer als der Kreis, den er mit Daumen und Zeigefinger bilden konnte. Rasch, damit der Mond nicht durchschien, hielt er das Auge an das Loch, und er hatte richtig berechnet. Vor sich sah er dunkel gegen den Nachthimmel den Höhleneingang, daneben die schlafende Mrs. Carter und den goldenen Affen. Sogar den Schwanz des Affen sah er. Er hing reglos über den Schlafsack.